So, Geschwister, dann wollen wir unsere Predigtreihe starten zum Thema Geld. Heute ist Teil 1 dran und das lautet, oder dieser Teil lautet, verschiedene Meinungen und was die Bibel dazu sagt. Ja, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Meinungen zum Thema Geld. Aber für uns ist es auch wichtig, dass wir nicht nur darauf hören, was so die Leute alle reden oder was wir vielleicht auch darüber denken, sondern vor allen Dingen auch, was die Bibel darüber sagt. Denn das ist letztendlich für uns das Entscheidende. Den Text, den wir gelesen haben aus 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 3 bis 12, gleich am Anfang, da ist ja ein Vers, der Vers 10, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das ist schon eine gewaltige Aussage über die Liebe zum Geld. Es ist ganz wichtig, die Bibel verbietet nicht, Geld zu besitzen, aber wir sollten uns hüten, dass das Geld uns besitzt. Wir dürfen Geld besitzen, aber das Geld darf uns nicht besitzen. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und es ist oft so verbreitet, es wird oft auch so dargestellt. Ich werde später in den anderen Teilen der Predigtreihe darauf kommen. Einige sind der Meinung, wenn man arm ist, ist man gesegnet. Die fallen von der anderen Seite des Pferdes und sagen, und alle, die reich sind, die haben sowieso alle nur Betrug gemacht. Das stimmt so nicht. Ja, es gibt auch genügend Leute, die ich kenne, die sind sehr wohlhabend und haben Jesus Christus lieb. Und die besitzen sehr viel Geld, aber das Geld besitzt sie nicht, ne? Und es ist einfach ganz wichtig, dass wir da einen nüchternen Blick bekommen. Es ist immer die Gefahr bei solchen Themen, dass man von der einen Seite des Pferdes fällt, ja. Und wir werden auch im Laufe der Predigtreihen verschiedene andere Dinge auch nochmal beleuchten. Es gibt ja auch andere Leute, die sind in finanzielle Nöte geraten, weil sie faul sind, ne? Das gibt es auch. Es gibt auch Leute, die sind stinkend faul und wundern sich dann, dass sie ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Paulus geht ja so weit, dass er sagt, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und es gibt manche Leute, die wirklich bewusst auch nicht arbeiten wollen. Gibt es auch, ja. Und das ist Sünde vor Gott. Das muss ich auch gleich am Anfang mal so benennen. Das werde ich in den anderen Teilen der Predigtreihe nochmal deutlich beleuchten. Aber es gibt eben halt auch das andere, dass Leute sich sehr stark bemühen um Arbeitsplatz und wirklich auch keinen finden. Das gibt es auch. Es gibt auch Leute, die sehr gute Abschlüsse haben, Abiturienten, die trotzdem keinen Arbeitsplatz irgendwo finden. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen, wenn du einen Arbeitsplatz hast, wenn du dein tägliches Brot verdienen darfst, dann darfst du dankbar sein dem Herrn, ja? Darfst du wirklich dem Herrn dankbar sein. So, ich möchte mal anfangen mit der ersten Meinung. Das ist so eine ganz gängige Meinung. Die kennen wir sicherlich alle. Und ja, die stimmt zum Teil auch, zumindest was das Weltliche angeht. Und zwar, hast du was, bist du was. Das kennt ihr sicherlich, habt ihr bestimmt schon alle gehört. Hast du was, bist du was. Und wisst ihr, da kommt mir so eine biblische Stelle in den Sinn, Lukas Evangelium Kapitel 15, die Verse 11 bis 32, der verlorene Sohn. Da hatte einen Vater, der finanziell gut für die Familie gesorgt hatte. Und irgendwann hat der Junge gesagt, du, mir langt's, ich möchte in die weite Welt. Und hat sich das Erbe auszahlen lassen. Das war schon sehr frech, weil in dem Moment damals, das Erbe hat man eigentlich nur erhalten beim Tod des Vaters. Also der jüngere Sohn hat eigentlich signalisiert, Vater, du bist für mich eigentlich tot. Du lebst zwar noch, aber Hauptsache deine Knete will ich haben und alles andere interessiert mich eigentlich wenig. Ja, und dann hat er das Geld genommen. Und er reiste weg in ein fernes Land und vergeudete sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Hast du was, bist du was. Das hast du wahrscheinlich in deinem Leben auch schon erlebt. Wenn Leute denn, die dein Geld haben, die haben plötzlich, dann scharen sich ganz viele Leute um die, ne? Und wenn die vielleicht noch großzügig ist, er hat verschwenderisch gelebt, das steht da in Lukas 15. Das bedeutet, das war kein Geizhals, sondern der hat, lass dir gehen, hoch die Tassen, was kostet die Welt, ja? Und solche Leute, da klammern sich denn andere dran, die hängen wie Blutsauger an solche Leute, ja. Und ich kenne so viele Leute, die dort eben halt auch viel Geld haben und die dann auch gerne zeigen, was sie haben. Und dann hat man Ansehen. Das ist ja so. Hast du was, bist du was, ne? Wenn du eine bestimmte Uhr hast, mit einer bestimmten Marke drauf, wenn du ein bestimmtes Auto hast, mit einer bestimmten Marke drauf, wenn du bestimmte Gürtels hast, mit bestimmten Marken und Klamotten, dann bist du ja jemand, ja? Und wenn du das nicht unbedingt hast, dann gehört man so für viele schon Richtung Assi, ja? So jemand, der es nicht geschafft hat im Leben. Und dieses Protzige, das ist leider durch die Sünde hineingekommen in unser Leben. Ja, das ist so auch dieser Machtkampf immer. Ja, ich habe ein Auto, mein Nachbar holt sich wieder ein anderes, dann muss ich auch wieder ein anderes haben und so. Das sind Dinge, die nehmen wir wahr, ne? Dass man immer so einen Konkurrenzkampf hat, ne? Und die Werbung nutzt das natürlich aus. Die Werbung versucht uns ja ständig eigentlich Dinge zu verkaufen, die wir gar nicht brauchen, aber die ja angeblich so wichtig sind, ja. Und die Werbung weiß natürlich, dass sie uns damit immer wieder so ein Stück weit rauskitzeln kann. Obwohl wir schon so und so viele Sachen haben, kommt dann noch das 105. Produkt und das müssen wir dann auch irgendwie haben. Hast du was, bist du was. Und dieser junge Mann, der reiste weg, verprasste sein Vermögen. Und ich denke, dass er, wenn wir jetzt eine Kamera gehabt hätten und sein Leben hätten aufnehmen können, da waren viele Leute, ja, cooler Typ, bist echt ein cooler Typ. Aber als es dann zu Ende ging, dann steht dort, dass er anfing, Mangel zu leiden. Und dann hängt er sich dort an jemanden, da muss er die Schweine hüten. Wir müssen wissen, das ist ein Jude. Das durfte er gar nicht, ist ein unreines Tier. Er sinkt immer mehr. Und dann kann er noch nicht mal sich was zu essen holen. Und diese Schweine, die haben so einen Johannesbrotbaum, also vom Johannesbrotbaum so ein Brot bekommen. Das haben Tiere bekommen, aber auch ganz arme Leute damals. Und noch nicht mal das hat er bekommen. Das musste er sich wahrscheinlich klauen. Er begehrte, das zu bekommen. Also schlimmer geht's eigentlich nicht. Vom Luxusleben, ja, von ganz oben dann völlig bei den Schweinen gelandet. Und da gibt es auf dieser Welt sicherlich ganz viele Biografien. Leute, die plötzlich Millionär wurden, Lotto gewonnen haben oder was weiß ich wo, die waren dann angesagt für eine gewisse Zeit und dann liest man oft, konnten damit nicht umgehen, falsche Freunde, falsches Denken und dann haben sie alles verprasst. Ja. Und das ist einfach so eine Geschichte, wo wir einfach merken, hast du was, bist du was, mag vielleicht von der Welt so sein, aber das macht einen nicht ganz tief im Herzen glücklich, ja. Und dieser Mann hat irgendwann auch gemerkt, tja, wäre ich doch bei meinem Vater gewesen oder geblieben. Da ging es mir gut. Ist ja auch ein Bild für ein Leben mit Gott. Unser wahrer Reichtum ist in dem Leben mit Gott verbunden, ja. Und wenn wir dann unser eigenes Ding machen wollen, dann verrennen wir uns in unserem Leben und auch materiell. Ich kenne so viele junge Leute, die haben auch geerbt oder haben plötzlich viel Geld bekommen. Und dann machen sie große, fette Partys, geben an ein Wochenende mehr Geld aus, wie ein Arbeiter in 2-3 Monaten verdient. Aber am Ende der Party sind sie unter dem Drogenrausch irgendwo alleine. Und wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst sind, haben sie keine richtigen Freunde. Ne? Sind alles nur Blutsauger, die sich an solche Leute hängen, um einfach aus den Vollen schöpfen zu können. Das ist eigentlich eine traurige Situation. Hast du was, bist du was? Ja, in dieser Welt ist es so. In dieser Welt ist es leider wirklich so. Ja, es gibt Ausnahmen, die gibt es immer, aber hast du was, bist du was, ist so. Und leider auch in den Gemeinden, Geschwister. Leider auch in den Gemeinden. Wie manch eine Gemeinde, wenn jemand reinkommt, der nicht besonders toll gekleidet ist, den guckt man von oben bis unten an, ja. Da habe ich genügend Erfahrung auch machen müssen in Gemeinden, dass Leute irgendwo in eine Richtung hineingeschoben worden sind, nur weil sie äußerlich vielleicht jetzt nicht auf den neuesten Stand waren. Das sagt Jakobus auch, ne? Das ist schon damals ein Problem gewesen in den Gemeinden. Da wurden die scheinbar jetzt Geld hatten, die wurden hofiert, ne? Und es gibt auch heute nicht wenige Kirchengemeinden, wo Leute, die Geld haben, die kritisiert man nicht. Oh, bloß nicht den Willi kritisieren, ne? Der hat richtig Geld. Wenn der dann rausgeht, dann ist Ebbe in der Kasse. Ein Fluch über jede Gemeinde, die so denkt. Hast du was, bist du was. Eine zweite Sache, die so verbreitet ist oder die man so glaubt, Reichtum macht glücklich. Das denkt man ja auch, gerade als junger Mensch hat man so noch diese Ziele. Mensch, wenn ich genügend Geld und Knete habe, dann ist alles in Butter. Ich lese uns mal dazu eine Bibelstelle. Lukas Kapitel 12 von Vers 16 bis 21. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter daliegen auf viele Jahre. Ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereit hast, für wen wird es sein? So ist es. So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Dieser Mann war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Das kritisiert der Herr hier nicht. Das meinen einige, das stimmt nicht, das steht hier nicht. Das ist nicht das, was der Herr kritisiert. Und er macht sich Gedanken, er sagt, ich muss größere Scheunen bauen, ich habe Erfolg und ich muss expandieren. Ja, alles wunderbar. Das ist auch keine Sünde. Aber jetzt fängt sein Denkfehler an. Er sagt, ich will zu meiner Seele sagen. Jetzt geht's um die Seele. Und guck mal, was er sagt. Seele, du hast viele Güter daliegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Er hat gedacht, dass materieller Welt das Seelische ausfüllen kann. Und das ist das Problem. Die Seele kann nur unser Herr Jesus Christus erfüllen und ausfüllen. Die ganze Welt ist nicht stark genug und reich genug, um dein Herz zur Ruhe zu bringen. Nur Jesus selbst kann den Hunger und den Durst nach Leben, nach Glück stillen. Und dieser Mann hat diesen entscheidenden Denkfehler gemacht. Er meinte, materielle Dinge geben ihm ein Ruhekissen für sein geistliches Leben. Und das funktioniert nicht. Und dann sagt der Herr, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und das, was du dir da anhäufst, das bleibt alles hier. Das bleibt alles hier. Reichtum macht glücklich. Dann müssten die reichsten Leute die glücklichsten sein. Und wenn wir, ich glaube nicht alles, was diese Klatsch- und Tratsch-Zeitung dort schreiben, aber so ein bisschen Wahrheit ist bestimmt auch dabei. Aber wenn dem wirklich so wäre, dann müssten ja die reichsten Menschen die glücklichsten sein. Und was ich feststelle, sind das die zerbrochensten meist. Wie viel Not, wie viel Elend, wie viel Sehnsucht. Ja, es gibt so viele neue Stars, die auch rauskommen. Egal, ob in der Musikbranche, im Sportlichen oder wo auch immer. Leute, die auf einmal viel Geld verdienen, die überall hofiert werden. Und die kaufen sich dann Handys mit 100 Brillanten, der nächste mit 500 Brillanten. Die kaufen sich dann Autos mit Flügeltüren, mit Goldbesetz und die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Und im Endeffekt müsste man eigentlich und sollte man für diese Menschen jeden Tag beten und weinen vor dem Herrn. Wie erbärmlich. Reichtum macht glücklich. Nein, das sicherlich nicht. Ich möchte mal behaupten, dass ein gewisses Maß an Geld sicherlich auch ein bisschen beruhigter macht. Das will ich nicht abstreiten. Ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen ein kleines Polsterchen haben, dann kann man vielleicht auch ein bisschen entspannter auf Krisen zugehen. Ja? Bloß in einer Inflation nützen die größten fetten Polster auch da nichts. Aber es ist einfach so, was ich glaube, ist, dass Geld ein Stück weit ruhiger machen kann für bestimmte Dinge. Und auf der anderen Seite aber auch wiederum nicht, denn je mehr Geld man hat, desto mehr hat man auch Angst, das alles zu verlieren. Ja? Wenn man wenig hat, muss man sich nicht große Gedanken machen, dass man viel verlieren kann. Und es ist aber wirklich leider so, dass Reichtum wird oft so angestrebt als das allselig machende Mittel. Und wie viele Leute streben ihr ganzes Leben daran, viel Geld zu machen? Und jemand hat mal gesagt, ein Seelsorger, der mit vielen Leuten auf den Sterbebetten gesprochen hat, er hat noch nie erlebt, dass jemand bereut hat, wenig Zeit mit seiner Familie und mit seinen geliebten Kindern zu verbringen. Aber er hat erlebt, dass Leute oft bereut haben, zu viel Zeit zu investieren in Sachen, die gar nicht so tragend sind. Wie manch einer hat auf dem Sterbebett geweint, weil er gemerkt hat, ich habe mein ganzes Leben lang beruflich nur danach getrachtet, den höchsten Posten zu haben, das fetteste Auto zu fahren, die coolste Wohnung zu haben und habe dabei übersehen, dass ich für meine liebe Frau, für meine lieben Kinder, für meine Enkelkinder, für meine Familie viel zu wenig Zeit investiert habe. Da haben viele schon bereut und Buße getan und Tränen, bitterliche Tränen geweint. Und deswegen Reichtum macht glücklich. Das wahre Glück, das wir dann in Christus finden, das kann Geld nicht ersetzen, Geschwister. Also das ist nicht so richtig, Reichtum macht glücklich. Es macht bedingt ruhig, ja. Sicherlich gibt es auch Glücksmomente, das möchte ich auch mal ganz offen beleuchten. Wenn man ein bisschen mehr Geld hat und man geht in die Stadt und man muss nicht auf jeden Euro gucken und man kann seinen Kindern und seiner Frau und seiner Familie was Schönes kaufen, das sind dann auch so Glücksmomente. Da hat der Herr auch nichts gegen. Und das ist schon auch ein schönes Gefühl. Ne? Da wollen wir ehrlich sein, wenn wir in die Stadt gehen und wir müssen nicht jeden Euro umdrehen und können unserer Tochter doch die Lieblingsjacke kaufen, die vielleicht andere nicht kaufen können, weil sie nicht finanziell die Möglichkeiten haben. Also das will ich nicht, wie es manche machen, so alles abwerten. Ja, da ist es schon, denke ich, auch ganz angenehm, wenn man ein paar Euros in der Tasche hat. Also zumindest bin ich da ganz offen und ehrlich. Ich gehe schon in die Stadt lieber, wenn ich ein bisschen mehr ausgeben kann und darf und wenn ich auch die Wünsche meiner Kinder erfüllen kann. Ja? Aber es gibt auch das andere, und das habt ihr sicherlich auch schon erlebt. Manchmal kann man diese Wünsche erfüllen und manchmal muss man auch sagen, Schätzelein, es geht jetzt nicht. Und wenn wir da aber ehrlich sind, sicherlich müssen das unsere Kinder auch lernen, dass man nicht alles kaufen kann. Aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, tut uns das immer so ein Stück weit weh, wenn wir denn in die Gesichter gucken der Kinder, die so ein bisschen traurig sind, dass sie das jetzt nicht unbedingt haben können. Ja? Und da haben vielleicht Leute, die eben halt da nicht rechnen müssen, vielleicht in manchen Punkten dort ein Stück weit mehr Freiraum. Das will ich nicht absprechen. Aber das wahre Glück, das kann ich in dieser Welt nicht entdecken. Sondern ich sehe eigentlich eher, dass die Leute, die viel Geld haben, oft sehr stark gefangen in sich selbst sind, in so einem goldenen Käfig. Das sehe ich oft. Ja, das ist meine Erfahrung. Ja, dann gibt es ja auch so einen Spruch, den habt ihr sicherlich alle schon gehört. Ja, das geht in diese Richtung, was ich eben so ein bisschen gesagt habe. Vielleicht noch ein bisschen, ich werde das gleich noch ein bisschen ausführlicher beschreiben. Ohne Moos nichts los, ne? Kennt ihr, ne? Ohne Moos nichts los. In Markus 8,36, da sagt der Jesus, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Ohne Moos nichts los. Jesus sagt, du kannst die ganze Welt gewinnen. Wenn du deine Seele einbüßt, bist du erbärmlich. Ja, aber viele Sachen, muss man ganz offen so sagen, ohne Moos nichts los, das ist das Motto dieser Welt. Ja. In dieser Welt kannst du an vielen Dingen nur teilnehmen mit Geld. Gerade jetzt so in dieser Krise. Auch Leute, die von Hartz IV betroffen sind. Also ich war letztens mit meinen Kindern in Habenbecks Tierpark. Das kann sich ein Hartz IV-Empfänger überhaupt nicht leisten. Ja, da bist du mit 3-4 Personen ohne was zu essen schon 100 Euro an der Kasse los. Aber wie willst du das finanzieren, wenn du eben halt gerade so am Existenzminimum lebst? Und dann muss man sagen, es selbst auch ganz normale, sage ich mal, kulturelle Veranstaltungen, mal ins Theater zu gehen oder ins Kino oder was essen zu gehen, das können sich Leute gar nicht leisten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das nimmt zu. Es gibt auch viele Kinder, die können an Klassenfahrten nicht teilnehmen, weil die Eltern das nicht mehr schaffen. Ja. Und es gibt so viele Einschränkungen. Es wird alles so teuer. Gar nicht jetzt luxuriöse Dinge, sondern ganz einfache, praktische Dinge. Und da muss man sagen, ja, ohne Moos nichts los, muss man sagen, das ist in dieser Welt schon so. Ja. Das ist manchmal auch in den Gemeinden so, ne? Dass Leute da eben halt auch viele Sachen vielleicht dann aus Scham gar nicht sagen. Man möchte irgendwohin eine Freizeit gestalten und man schämt sich vielleicht zu sagen, du, ich habe das Geld gar nicht. Und dann findet man Ausreden. Ich kenne manche Gläubige, die trauen sich das nur nicht zu sagen, weil es ist traurig, aber dass auch in der Gemeinde dann so ein Denken ist, was ist denn das für ein Assi? Ja? Ich sag's jetzt mal ein bisschen härter formuliert. Wir sollten immer da ein Auge für haben. Wie manch einem Mann kommt vielleicht nicht mit zur Männerstunde, wenn man essen geht, weil er eben halt die 30, 40 Euro nicht übrig hat. Wo andere Männer drüber lachen. Ja? Wir sollten da immer barmherzig und mitfühlsam sein und weise sein. Ja? Und vielleicht zu wissen, okay, da ist jemand, der ist in finanzielle Schwierigkeiten und ich möchte ihn nicht in so einer blöden Situation bringen, dass er sagt, du, ich habe das Geld nicht, sondern einfach zu sagen, weißt du, ohne Widerrede, Gott hat mir gesagt, ich soll dich einladen. Das ist eine ganz andere Sache. Ja? So kann man Leuten gnädig die Würde, dass die Menschen die Würde behalten, wisst ihr? Das ist ganz wichtig, dass wir nicht so rüber wegfahren. Ohne Moos nichts los. Das ist leider wirklich so ein Motto. Ne? Und diese ganz normalen alltäglichen Dinge, die werden echt immer brutaler. Wir gehen in einer Zeit entgegen, wo die Mittelschicht völlig wegbricht. Also entweder du hast sehr viel Geld oder du bist so gerade am Existenzminimum. Diese Mittelschicht, und das ist gefährlich für eine Gesellschaft, die wird immer mehr ausgehöhlt. Immer mehr Leute, wenn es die Tafel nicht gäbe, dann könnten viele Leute gar nicht mehr leben. Ja? Und nicht nur Obdachlose, sondern auch Hartz-IV-Empfänger. Und von daher sehen wir, dass die Kluft groß wird. Ja, diese Welt ist so gestrickt, ohne Moos nichts los. Aber, das möchte ich sagen, wenn der Herr Jesus im Boot ist, dann kann man auch mit wenig Moos viel losmachen. Da steht nämlich in Lukas 22, Vers 35. Jesus sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas, sie aber sagten, nichts. Das ist das große Geheimnis, dass der Herr Jesus einen durchbringt. Ja? Mit Jesus kann man glücklich sein, auch ohne eine goldene Kreditkarte oder eine Platin. Ja? Mit Jesus hat man den Ernährer wirklich des alltäglichen Lebens da. Und ich staune wirklich auch, wie der Herr Jesus einen wirklich so durchbringen kann. Das muss ich schon sagen. Das ist eine große Sache. Und man lernt es durch Jesus, dass man auch mit wenigen glücklich sein kann. Das lernt man. Ja? Man lernt das. Man muss nicht immer das größte Festessen vor sich haben. Nichts gegen Festessen bin ich dabei. Ich esse auch sehr gerne gut. Ja? Aber wenn Jesus da ist, dann kann man mit einem Apfel und mit ein paar Leuten auch einen Apfel essen und ist glücklich in ihm. Das ist etwas, was der Herr so ganz anders macht, ja. Ohne Moos nichts los, in dieser Welt ist es so, aber der Herr bringt uns auch durch Situationen durch mit wenig Geld. Das ist oft so ein Wunder, was ich immer wieder auch merke, wie Gott da wirklich uns begleitet. Und dann habt ihr das sicherlich auch schon alle erfahren. Kein Geld zu haben bedeutet oft ausgegrenzt sein vom Leben. Das habe ich eben schon so angedeutet. Ne? In diesem Gleichnis von Lukas 16, die Verse 19 bis 31, der reiche Mann und der arme Lazarus. Der Reiche, der lebte in Prunk. Übrigens verurteilt der Herr nicht den reichen Mann. Das legen einige so aus. Das stimmt nicht. Gott tut sowieso Reichtum nicht verteufeln. Er verteufelt oder er redet nur gegen Reichtum, wenn der Reichtum mich besitzt. Gott hat nichts gegen Reichtum, solange das Geld mich nicht besitzt. Ja? Das ist ganz wichtig. Aber hier war das so, dieser Mann lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ja, fröhlich in Anführungszeichen. Ja, ob das so tiefe innerliche Freude war, glaube ich nicht, weil er Gott nicht kannte. Und ich glaube, dass die tiefste innerliche Freude nur Gott geben kann. Und keine Party und der schönste Urlaub auch nicht. So schön er auch ist, ich gönne das Leuten. Ja, ich gönne das Leuten, wenn sie einen tollen Urlaub machen können und wenn sie sich das schön machen können. Da hat Gott nichts dagegen. Gott hat nur etwas dagegen, wenn wir daraus unser Lebensfundament bauen. Dann brechen wir weg. Und dieser arme Mann, der lag da vor dessen Toren. Er hat sich von den Abfällen, die vom Tisch des Reichen sind, gesättigt. Dann kamen auch noch die Hunde dazu, das waren auch unreine Tiere. Und der Mann war noch krank, ja. Und ein ärmliches Bild. Vielleicht so ein Bild, wie wir es haben, wenn wir in die Innenstadt gehen und Obdachlose manchmal sehen. Manchmal könnte ich weinen. Wisst ihr, warum ich manchmal weinen könnte? Mir kommt das Wort Gottes immer in meinen Gedanken, wenn ich so einen Obdachlosen sehe, der so gezeichnet ist von der Sünde, dass in der Bibel steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild. Und dann sehe ich einen Menschen, völlig runtergekommen, entstellt von der Sünde, auf dem Boden liegend, wie ein Hund, so menschenunwürdig. Ja, da könnte mein Herz brechen. Und sie oft denke ich und bete für solche Menschen dann auch, Herr, erbarm du dich über diesen Menschen. Und wie oft denke ich mir, Herr, wie hätte sein Leben anders aussehen können und könnte aussehen, wenn er dich kennen würde. Ja, das ist für mich immer ein Bild, da bricht mein Herz. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, kein Geld zu behaben bedeutet ausgegrenzt sein vom Leben. Das findet immer mehr statt. Auch für uns im Gesundheitswesen. Wenn du heutzutage im Krankheitswesen oder bei den Krankenkassen ist es so, du kriegst eigentlich nur noch die guten Behandlungen, wenn du Privatpatient bist oder wenn du eine private Zusatzversicherung hast. Es gibt manche gute Ärzte, Spezialisten, da kriegst du nur einen Termin, wenn du Privatpatient bist. Oder wenn du eine private Zusatzversicherung hast mit Chefarztbehandlung. Die nehmen keine normalen Kassenpatienten auf. Da kann ich ein Lied von singen, weil ich mit vielen Leuten zu tun habe, die gute Ärzte gesucht haben und suchen. Und wie oft habe ich das erlebt? Ja, es gibt auch Ausnahmen. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist mir egal, ich helfe jedem. Das finde ich toll. Aber es ist leider auch so, dass man bestimmte Behandlungen auch, bestimmte Medikamente, ja, da geht die Kasse erst auf, wenn ein bestimmtes Soll erfüllt ist. Ja. Das wird auch immer krasser. Wir leben, Gott sei Lob und Dank, in Deutschland auch in einem guten Gesundheitssystem, einen sehr guten, weltweit verglichen. Ja. Aber auch hier merken wir, das wird immer mehr wegbrechen. Auch hier kriegen wir immer schwierigere Situationen. Ja. Und kein Geld zu haben, diese Ausgrenzung, ja, das findet leider immer mehr statt. Und die Bibel sagt es, ja, die Bibel sagt es, dass die Gier nach diesem immer mehr haben wollen, das bleibt ja immer auf der Strecke. Ne? Nichts gegen Kapitalismus, gesund, ja, also Sozialismus, was Karl Marx und die Leute gedacht haben, der Kommunismus vom Denken her, ist es auch biblisch richtig, ja, zu teilen und darauf zu achten, dass alle genügend zu haben. Karl Marx und Engels, die haben nur einen ganz fetten Fehler in ihrer Überlegung. Sie haben die Sünde ausgeklammert beim Menschen. Und die Sünde macht es nicht möglich, dass der Mensch das umsetzen kann. Wir wissen aber später im Tausendjährigen Friedensreich zum Beispiel, da wird es so sein. Ja, da werden alle genügend haben. Da wird keiner irgendwo am Rand sein. Da wird keiner verhungern, keiner verdursten. Aber da ist dann auch Jesus der Herrscher. Und da hat Jesus alles unter Kontrolle. Und der Teufel ist dort 1000 Jahre eingesperrt. Ja. Und von daher ist es einfach wichtig, dass wir da auch eine gesunde Einschätzung haben. Heutzutage sieht es einfach so aus. Manche sagen, mit Geld kann man sich alles leisten. Das ist auch so eine, ja. Da würde ich sagen, ja, vieles. Sehr vieles kann man mit Geld sich leisten. Das stimmt. Aber man kann sich zum Beispiel mit Geld nicht Gaben Gottes kaufen. Da bin ich Gott so dankbar. Ja? In Apostelgeschichte Kapitel 8, da wollte jemand die Gaben Gottes kaufen. Apostelgeschichte 8, Vers 18 bis 22. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld erlangt zu sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa den Anschlag deines Herzens vergeben werde. Also, das finde ich so schön, ja. Wenn wir Christen sind, egal ob ich viel Geld habe oder wenig Geld habe, das ist ein Geschenk der Gnade Gottes, dass er uns Gaben gibt. Die Geistesgaben auch, ja. Das kann man nicht erkaufen. Oh, wie bin ich dem Herrn darüber dankbar. Das ist ein Geschenk seiner Gnade. Und Gesundheit so richtig kaufen. Ich würde behaupten, wenn man viel Geld hat, das ist das, was ich eben auch sagte, dann hat man sicherlich bessere Möglichkeiten, versorgt zu werden. Man kann bessere Medikamente haben und man kann bessere Ärzte hinzuziehen, vielleicht auch bessere Studien, wo man hineingehen kann und zapfen darf, ja, wenn man bestimmte Gelder hinlegt. Aber so ganz die Gesundheit kaufen geht auch nicht. Ja, es gibt so viele reiche Leute, die sind tödlich krank und werden sterben, egal wie viele Milliarden sie auf dem Konto haben. Ja. Und richtig wahre Freunde kann man nicht kaufen. Man kann viele Blutsauger mit Geld anlocken. Ja, das ja. Aber wisst ihr, gerade die richtig reichen Leute sind meist die einsamsten. Das ist gar nicht so einfach für einen reichen Menschen, Freunde zu finden, weil man immer damit rechnen muss, ja, der ist doch mit mir nur befreundet, weil er Vorteile hat, oder? Und das ist wirklich so. Und wirkliches Glück, wahres Glück, Geborgenheit, Zufriedenheit, das kann man auch nicht kaufen. Man kann viele Glücksmomente kaufen mit Geld. Ja, man kann eine tolle Party schmeißen, man kann Geschenke machen. Freue ich mich. Ja, das sind so Glücksmomente. Nichts dagegen, aber es ist nichts Bleibendes. Kaufst dir ein neues Auto, ja? Dann freust du dich. Als ich damals mir das Auto neu gekauft habe, habe ich mich gefreut, ja. Und glücklich, und nach einer Woche war ich auch noch glücklich, nach 2-3 Wochen ging so. Ich bin heute auch noch dankbar für mein Auto oder für das, was ich mir kaufen darf. Aber irgendwann verliert das, wisst ihr? Das ist so, das ist nichts Bleibendes. Es sind nur Glücksmomente. Aber das, was bleibt, ist das Glück in Gott. Das bleibt. Das ist egal, wie es mir geht, ob ich gesund bin, krank bin, ob ich viel Geld habe, wenig Geld habe. Das, die Geborgenheit in Gott, das ist das einzig Beständige in meinem Leben. Jesus ist das einzig Beständige in meinem Leben. Ja? Und er ist unabhängig davon, was da auf dieser Welt alles passiert. Ja, mit Geld kann man sich vieles leisten, ja, aber nicht alles. Und dann gibt es so ein Motto, lebe heute in Saus und Braus, was morgen ist, weißt du nicht. Ja? Das ist so ein Lebensmotto von vielen Leuten. Lass uns heute die Puppen tanzen lassen, wer weiß, ob wir morgen noch da sind. Ja. Das ist übrigens nichts Neues, es ist schon sehr alt. In der Bibel, im 2. Buch Mose, Kapitel 32, lese ich uns mal ein paar Verse, die Verse 1 bis 6. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelt sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab und an den Ohren eure Frauen, eure Söhne, eure Töchter sind, bringt sie mir her. So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm, und Aaron rief aus und sagte, ein Fest für den Herrn ist morgen. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Wer weiß, was mit dem geistlichen Mose ist. Wir wollen leben, wir wollen Party haben, tanzen. Ja, ja. Das ist das Motto, wenn man Gott aus den Augen verliert, dann muss man sich hier immer in irgendwelchen Rauschzuständen befinden. Manche Leute ertragen das Leben nur im Rausch. Ja? Manche sind kaufsüchtig, manche sind süchtig im Alkohol, in Drogen, manche sind in anderen Dingen süchtig. Ja? Der Mensch ist ständig im Rauschzustand und er kann das Leben vielleicht nüchtern gar nicht ertragen. Ich habe mit einem Obdachlosen mal gesprochen, der stark Alkoholiker war. Und da sagte mir ganz offen, du, ich kann ohne Alkohol dieses Leben nicht ertragen. Ich trinke, um zu vergessen. Er wusste, dass es nichts bringt. Ja, aber sagte, es ist mir egal. Was könnte Gott aus dem Leben solcher Menschen machen? In Römer 14, Vers 17 steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Aber warum machen das Menschen? Warum sagen Menschen, egal was kostet die Welt, ist egal, morgen sind wir tot? Ich habe eine Antwort gefunden. Und die steht in der Bibel. Im ersten Buch der Korinther, Kapitel 15, Vers 32, da sagt Paulus, wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Wisst ihr? Das ist es. Wenn ich nicht daran glaube, dass ich aufstehe und mit meinem Leben vor Gott Rechenschaft gebe, wenn ich weiß, das Leben geht weiter, wenn ich sage, das ist hier alles, es gibt keine Auferstehung, 3 Meter unter der Erde, aus, Schluss, vorbei, Finale, dann lebe ich so. Hier ist die Antwort. Warum leben Menschen so und wollen alles mitnehmen? Weil sie nicht an die Ewigkeit glauben. Sie glauben nicht an die Auferstehung. Sie glauben nicht, dass nach dem Tod das Gericht kommt, dass es weitergeht. Entweder lebe ich ewig im Himmel bei meinem Herrn oder ich lebe ewig in der Hölle, getrennt von ihm. Und daran glauben sie nicht. Und deswegen raffen sie. Deswegen sind die Menschen so ruhelos. Sie müssen alles mitnehmen. Wir werden hier 70, 80, vielleicht 90 Jahre, wir müssen alles mitnehmen, was geht, ja? Und wir Christen, wir dürfen ganz entspannt leben, denn uns gehört die Ewigkeit, egal wie alt wir hier werden. Wenn wir schon früher sterben, dann sind wir früher in der Ewigkeit, dann sind wir früher beim Herrn. Irgendwann müssen wir gehen. Aber selbst wenn wir 90 Jahre alt würden, selbst wenn wir 100 Jahre alt würden, wir müssen irgendwann gehen. Und gegen die Ewigkeit ist das lächerlich. Das Schöne ist, dass wir Christen wissen, wir werden ewig leben. Deswegen müssen wir nicht alles hier aus dem Leben rausholen. Wir sollen das Beste daraus machen, ja, aber ohne Hetzen. Wir dürfen jeden Tag das Beste aus unserem Leben mit Gottes Gnade machen. Aber wir dürfen auch wissen, wenn es dann übermorgen vorbei ist, ist das nicht schlimm. Dann gehen wir in die Ewigkeit. Und wir haben die ganze Ewigkeit Zeit zu leben. Wir leben ewig, ja. Wir als Christen, in der Verbindung mit unserem Herrn. Also lebe heute in Saus und Braus, was morgen ist, weißt du nicht. Das habe ich versucht zu erklären, warum dieser Gedanke ist. Und das Letzte, dazu möchte ich jetzt ein bisschen ausholen, weil das ein wichtiges Thema ist. Schulden machen ist nicht schlimm. Alle tun es. Und wisst ihr, das ist die große Gefahr, so denken viele. Und das ist die Gefahr, über den Verhältnissen zu leben. Das ist eine ganz große Gefahr, Leute. Ich kenne so viele Christen, die sind hochverschuldet, weil sie über ihre Verhältnisse leben. Viele Menschen auch. Die Schuldnerberatung, die haben keine Termine mehr frei. Es ist nicht nur der Staat hat Schulden, sondern die Bürger sind verschuldet bis über den Kopf. Und wisst ihr, es wird ja auch so leicht gemacht. Eines der größten Verführungsmittel sind diese EC-Karten. Wir haben keine Kontrolle mehr über unser Geld. Früher hatte man nur Bargeld, da wussten wir, okay, wir haben 80 Euro. Wenn du so eine Karte hast, da ziehst du und ohne dass du denkst, bist du schon wieder 500 im Minus. Das ist die große Gefahr. Das ist eine ganz große Gefahr. Ja? Man verliert den Überblick. Manche sagen, ich gucke mir den Kontoauszug gar nicht mal an. Ich ziehe so lange, bis der Apparat auseinanderfliegt. Ja? Und das ist eine Teufelsspirale, das sage ich euch. Und ich kenne ganz viele Leute, die hochverschuldet sind. Christen, also nicht Menschen, die ohne Gott leben, sondern Christen, ja? Die das nicht im Griff bekommen. Ich möchte uns dazu eine Stelle vorlesen. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und wir sollten auch, was die Finanzen angeht, so leben, dass wir unseren Gott Ehre machen. Du machst Gott keine Ehre, wenn du über deine Verhältnisse lebst. Und es bringt dich auch um. Es bringt dich um. Ja? Vielleicht musst du auch deinen Lebensstandard zurückschrauben. Manch einer hat es nie gelernt, zu erkennen, dass er nicht mehr das Geld zur Verfügung hat, wie er vielleicht einmal hatte. Und lebt immer noch im großen Schuh. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, da auch zurückzugehen. Ja? Aber das sind wichtige Dinge. Ich möchte alle Leute raten, die auch in Schulden drinne sind. Holt euch Hilfe. Holt euch auch mal ein Gespräch bei der Schuldnerberatung. Ein Tipp, den ich euch geben kann, ist, nehmt euch einen Zettel. Das könnt ihr alle selbst machen. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt jetzt in die Schuldnerberatung alle zu gehen, aber das könnt ihr ganz schnell sehen und dann bekommt ihr ganz schnell einen Überblick über eure Finanzen. Ihr nehmt einen Zettel und schreibt euch mal genau auf, was habe ich monatlich an Einkommen? Was verdiene ich zusätzlich noch? Und so, was habe ich jeden Monat an Geld? Und das Zweite ist, was habe ich jeden Monat an Ausgaben? Und dann wirklich auch mal detailliert aufführen. Und dann werdet ihr irgendwann eine Bilanz haben. Dann wisst ihr, okay, ich habe den und den Betrag im Monat zum Ausgeben. Und dann hast du endlich einen Überblick. Und ich sage dir eins, wenn du das nicht tust, du musst es nicht tun, aber wenn du das nicht tust, dann kann ich dir eins raten, du kommst nie aus deiner Schuldenmisere raus. Es wird immer schlimmer. Und deswegen bete dafür, denn auch dafür im 2. Korinther 5, Vers 10, da sagt der Herr, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, ob wir Gutes und Böses getan haben. Und ich glaube, dass wir alle auch eines Tages vor dem Herrn Jesus Rechenschaft geben müssen über den Zustand, wie wir mit dem Geld umgegangen sind. Manche Christen haben sich auch angewöhnt, überall Schulden zu machen und nichts mehr zurückzuzahlen. Das ist Sünde. Ich kenne manche Christen, die haben sich dann von irgendwelchen Leuten Geld geliehen, haben das nur zum Drittel zurückbezahlt, haben sich dann verleugnen lassen, haben die Nächsten genommen und so rennen sie. Und manche sind fast schon Spezialisten, andere Menschen das Geld wegzunehmen. Ich sag's jetzt mal heute Abend ein bisschen härter. Ja? Ich kenne auch Christen, die sind nur darauf aus, Leute das Geld wegzunehmen. Und das sollte nicht der Fall sein. Das ist kein Zeugnis für den Herrn. Absolut nicht. Wir sollten, wenn wir uns etwas geliehen haben, auch dafür gerade stehen, ja, und das zurückzahlen. Du wirst vielleicht auch in dein Leben nicht weiterkommen, wenn du genau da vielleicht festsitzt. Vielleicht kommst du geistlich in dein Leben nicht weiter, weil du genau weißt, ich habe bei Menschen noch Schulden und ich habe mich nie mehr bei denen melden lassen. Ich müsste eigentlich mal einen Anruf tätigen und sagen, es tut mir leid, schäme mich, was ich dir angetan habe. Ab heute bin ich bereit, monatlich den und den Betrag wieder zurückzuzahlen. Wenn du das tust, dann wird der Frieden Gottes in dein Leben wieder neu aufblühen. Du kannst kein hingegebener Christ sein, in der Fülle des Heiligen Geistes der Freude genießen, wenn du andere Menschen so begegnest. Es geht nicht. Vielleicht musst du auch lernen, kleinere Brötchen zu backen. Vielleicht musst du doch einfach auch mal fragen, warum fällt es dir so schwer, kleinere Brötchen zu backen? Bei manch einem ist es Stolz. Bei manch einem ist es Machtgehabe, dazu zu zählen zur High Society. Ja? Ich kenne manche Menschen, die fahren ein ganz tolles Auto und wissen am nächsten Morgen nicht, wie sie das Benzingeld bekommen. Aber Hauptsache, sie haben irgendwie ein Auto. Das kann's nicht sein, Geschwister. Ja? Lass uns da wirklich treu sein, unserem Herrn keine Schande machen. Das war der erste Teil zum Thema Geld. Von den 4 Teilen, so Gott will, werden wir nächsten Sonntag den nächsten Teil hören. Nimm das einfach mit, was du heute gehört hast. Hör dir die Predigt nachher in Ruhe nochmal an. Geh die Dinge durch. Vielleicht hast du gemerkt, oh, hier bin ich gemeint. Dann geh auf deine Knie. Berede dieses Problem mit deinem Herrn und hol dir Hilfe. Wenn jemand von euch Hilfe braucht, so einen Plan zu erstellen, damit er mal sieht, was kann ich überhaupt ausgeben, dann helfe ich gern dabei. Und ich kann euch auch vermitteln an Leuten, die euch dann professionell helfen können. Ja? Gott möge uns wirklich helfen, dass wir mit dem Geld vernünftig umgehen. Amen.